und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nah weit weg. Mein Name ist Melanie, im Kopf bin ich Weltenbummlerin. Ich freue mich sehr, dass du wieder oder auch zum ersten Mal in meinen Podcast hörst. Hier geht's um alles, was mit Draußensein zu tun hat. Manchmal habe ich viele Gedanken im Rucksack, manchmal konkrete Ziele und Ausflugstipps. Heute zum Beispiel habe ich gleich 7 Spots in Sachsen für dich, die du mal gesehen haben kannst. Die Tage werden ja jetzt merklich länger, das Wetter zumindest theoretisch besser und die Temperaturen ebenfalls wärmer. Im Moment ist es noch sehr wechselhaft. Am Wochenende oder auch am vorletzten Wochenende gab es sogar noch mal ein wenig Schnee bei uns. Zu einer Wanderung, die ich neulich vor 3 Wochen mit meinem Sohnemann mal gemacht habe, sind wir in einen Graupelschauer geraten. Zum Glück waren wir schon auf dem Heimweg und wohlweislich hatte ich die Regencapes dabei. Nichtsdestotrotz lasse ich mich vom Wetter abschrecken und genieße es wieder viel mehr, draußen zu sein. Vielleicht inspirieren dich meine Ziele ja auch ein wenig, die Frühlingsgefühle zu nutzen und ein bisschen Vitamin D zu tanken. Aber welche Ziele habe ich denn für heute im Gepäck? Wir bleiben, bis auf eine Ausnahme, in Sachsen. Ein Spot hat sich nämlich ein bisschen hineingeschummelt, das alte Gaswerk in Renskow. Parken kannst du noch in Sachsen und läufst dann einfach über die Grenze. Das zählt also zumindest quasi noch, zumindest auch nach meiner Logik. Außerdem nehme ich dich mit ins Kleinwasserkraftwerk im Nietzelgrund, zur Agneshöhe in Dresden, zum Kloster Eubien im Osten Sachsens, zum Bergbautechnikpark Leipzig und ins Leipziger Seenland. Und ja, schwarze Pumpe klingt vielleicht erstmal speziell, aber es könnte sich auch lohnen. Natürlich darf auch die Sächsische Schweiz nicht fehlen und vielleicht habe ich auch 1-2 kleine Worte zum Erzgebirge in meinem Rucksack entdeckt. Eigentlich wollte ich ja nur 5 Ziele vorstellen, geworden sind es tatsächlich 7,5. Sowieso und überhaupt gibt es ja noch viel, viel, viel mehr Orte, die man besuchen kann. In diesem Sinne schauen wir mal genauer rein. Der erste Spot hat alles. Geschichte, Optik, ein bisschen Mystery und dieses »Wie kann das denn bitte echt sein?« Gefühl. Das alte Gaswerk liegt im beschaulichen Örtchen Renskow, direkt an der Grenze zur Sächsischen Schweiz, ergo in der Böhmischen Schweiz. Immer wieder faszinierend, wie Landstriche an Grenzen einfach mal ihren Namen ändern, obwohl sie eigentlich noch die gleiche Landschaft sind. Wer den kleinen versteckten Weg findet, zwischen einem Souvenirshop und einem Tabakgeschäft, irgendwo zwischen parkenden Autos, denkt vielleicht auch erst einmal, das ist niemals ein Gaswerk. Die sehen so nicht aus. Richtig, das war auch mein erster Gedanke, denn es sieht viel mehr aus wie eine kleine Burg oder ein Set aus einem Fantasyfilm. Oder vielleicht hat es Tolkien aus einem seiner Bücher herausgeschrieben und nun vergessen, wo er es hingeschrieben hat. Erbaut wurde das alte Gaswerk 1905. Im Inneren sollte Acetylengas zur Beleuchtung hergestellt werden. Side Fact: Das Gas wurde aus Calciumcarbid und Wasser erzeugt. Eine ziemlich explosive Mischung. Aus diesem Grund ist das Gebäude auch so eng zwischen die Felsen gedrängt. Der daneben liegende Bach stellte die Versorgung mit Wasser während der Produktion sicher. Und dann der Twist. Das Gaswerk war nur etwa 20 Jahre in Betrieb. Warum? Ja, ganz einfach. Die Elektrizität wurde erfunden und Gaswerke wie das in Renskow wurden überflüssig. Es folgte Verfall, Wiederbelebung und ein neuer Zweck. Lange Zeit war das alte Gaswerk quasi ein Lost Place, bevor es in den 1960er Jahren versucht wurde, als Wohnhaus umzufunktionieren. Dieser Versuch scheiterte allerdings. Etwa 2004 wurde das Gebäude dann doch aufwendig und liebevoll saniert. Heute ist es eine Pension und ein Restaurant. was da also zurückgedrängt im Felsen versteckt ist und kaum direktes Sonnenlicht erhaschen kann, ist Industriedenkmal, Märchenkulisse und Unterkunft in einem. Nicht nur das Gebäude ist irgendwie ein wenig aus der Welt gefallen, sondern auch eine kleine Gruselgeschichte wird sich erzählt, für die ich allerdings jetzt keine tatsächlichen Belege gefunden habe. Also ich habe sie auf einer Quelle gefunden und als ich danach gesucht habe, habe ich es nicht mehr gefunden, aber ich fand es irgendwie trotzdem ganz charmant, es einfach mal mit zu erzählen. Angeblich soll nämlich aufgrund von Sicherheitsmängeln ein Arbeiter verstorben sein. Die Ursachen seines Todes wurden selbstverständlich vertuscht. Heute kommt er, laut Erzählungen, bei Vollmond zurück ins Gaswerk und spukt herum. Ich muss zugeben, ich habe einen Moment lang drüber nachgedacht, mir auch mal für eine Nacht ein Zimmer zu buchen. Allerdings bin ich bei sowas dann doch ein kleiner Angsthase und denke nochmal drüber nach, ob ich das wirklich machen möchte, denn ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwie so oder so ähnlich tatsächlich passiert ist. Und der Ort lädt auch so ein bisschen zum Gruseln ein. Also von daher, ich denke nochmal drüber nach. Ebenfalls ein klein wenig morbide, unweit des alten Gaswerkes, wenn man dem einzigen Weg durch den Wald vorbei am Gaswerk ein Stück weit folgt, über eine kleine Brücke läuft, dann erreicht man einen alten Friedhof mit einer Art Gruft oder Krypta. Viele Gräber stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Krypta lässt darauf schließen, dass hier wohl eher wohlhabende Familien oder bedeutsame Persönlichkeiten der Region beigesetzt sind. Es ist jetzt auch kein klassischer Friedhof, eher eine fast vergessene Ruhestätte mitten im Grün. Nach frischen Blumen, einer Kerze oder noch lesbaren Grabinschriften sucht man aber umsonst. Es ist einer dieser Orte, über die es keine klaren touristisch aufgearbeiteten Infos gibt. Aber der Friedhof gehört historisch gesehen zur Region rund um Rendsko. Der Ort an sich, das Gaswerk und der kleine Friedhof leben aber auch nicht von Fakten, sondern vom Gefühl. Der umliegende Wald schluckt so ziemlich alle Geräusche. Die eigentlich nahe Straße, die weiter nach Tetschen führt, scheint viel weiter entfernt zu sein, als sie es eigentlich ist. Die Natur erobert mit Armeen aus grünem, dichten Moos Stein für Stein zurück. Und wenngleich der Wanderweg direkt am Friedhof vorbeiführt, hatte ich das Gefühl, dass hier schon ewig niemand mehr gewesen ist. Viel eher ist es auch ein ruhiger Ort statt ein klassisch gruseliger Ort. So ein Ort, bei dem man automatisch leiser wird, weil er irgendwas bewegt. Manche Dinge wollen einfach nicht entdeckt werden, sondern gefunden. Und ich glaube, dieser Ort ist tatsächlich einer davon. Falls es dir zu umständlich ist, nur wegen diesem Spot nach Rendsko zu fahren, der Abstecher lässt sich hervorragend mit einer Wanderung zum Präbischtor und mit einer Bootsfahrt durch die Wolfsschlucht kombinieren. Oder du bestaunst die Kamnitzklamm oder unternimmst eine der anderen Touren, die in diesem Wandergebiet liegen. Da gibt es wirklich einige. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die am liebsten alle genutzt werden wollen. Nach all dem Märchen, Geschichte und ein bisschen Gänsehaut wird es jetzt ein bisschen ruhiger, auf eine andere Art. Der Nietzschelgrund ist unauffällig, leise. Also anders leise, weil es auch laut sein kann. Das alte Kleinwasserkraftwerk liegt wie ein brummender Drache im Wald. Und als ich das erste Mal da war, habe ich mich auch dort gefragt, warum ich so lange gebraucht habe, um dorthin zu gelangen. Das denkmalgeschützte Gebäude liegt etwas versteckt im gleichnamigen Tal. In einem kleinen, ruhigen Seitental der Sächsischen Schweiz zwischen Poschendorf und Lohm an der Wesenitz. Man geht nicht dorthin, weil man eine Wow-Aussicht bekommt, sondern um Wasser zu sehen, das sich seinen eigenen Weg sucht. Für ein kleines, märchenhaftes Gebäude. Das Kraftwerk selbst ist wirklich klein, historisch und verströmt ein Hauch von vergessener Technik im Wald, obwohl es gar nicht so vergessen ist. Ich glaube, der passende Satz ist, dass es sich hier um Technik im Miniaturformat eingebettet in die Natur handelt. Natur und Technik sind hier kein Widerspruch. Sie existieren einfach nebeneinander und das macht es besonders. Die Kraftwerksanlage basiert auf einer 1877 erbauten Wehranlage. Früher wurden von hier aus die Maschinen für eine Holzschleiferei und die Papierfabrik Weber und Nietzel angetrieben. In Westeuropa sind Kleinwasserkraftwerke eng mit der Industrialisierung verknüpft und haben die klassischen mittelalterlichen Wasserräder abgelöst. Wie jegliche Form der Energienutzung haben auch die Kleinwasserkraftwerke Auswirkungen auf ihre Umwelt. Aus Sicht des Gewässerschutzes wird es natürlich kritisch gesehen. Befürworter sagen, dass kleine Kraftwerke die Umwelt weniger massiv belasten als große Kraftwerke, sofern sie natürlich auf dem neuesten Stand der Technik und fachgerecht ausgebaut sind. Nietzelgrund wurde 1969 wegen Unwirtschaftlichkeit stillgelegt, die Anlage auch hier dem Verfall übergeben. 2000, also vor 26 Jahren, wurde es mit einer Kaplan-Turbine wieder in Betrieb genommen und versorgt heute ca. 350 Haushalte in der Gemeinde Lohmen mit ökologischem Strom. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob bei geöffneter oder geschlossener Schleuse, auf jeden Fall bei einem von beiden, strömt das Wasser auch über den Rand des Oberwasserkanals und der Wanderweg wird dann teilweise auch überflutet. Hinter der Anlage führen mit Moos bedeckte Stufen nach oben, bieten spannende neue Blickwinkel auf das Gebäude. Zusammenfassend, es ist kein Ort, für den man sich den ganzen Tag frei hält. Vielleicht verbindest du es eben mit Renskow oder mit einem Abstecher zur Bastei oder zum Lilienstein. Es ist eher ein Ort für zwischendurch, ein kleines Wasserkraftwerk versteckt am Tal, begleitet von einem Bach, der einfach macht, was er eben macht, fließen. Wege sind nicht immer sichtbar, manchmal hört man sie nur. Und Wasser fragt nicht nach dem Weg, es findet ihn. Für den nächsten Spot bleiben wir am Wasser, verändern aber ein bisschen die Dimension. Es wird größer, höher und es wird etwas weiter. Das Wasser bleibt im Tal und wir gehen nach oben. Auf die Agneshöhe in Dresden-Wachwitz. Die Agneshöhe ist wieder so ein Ort, den man nicht unbedingt auf der Top-10-Liste der sehenswerten Orte findet. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Im Gegenteil. Vom recht kleinen Aussichtspunkt schaust du über die Stadt, die Elbe und kannst auf der anderen Seite auch die Berbisnauer Pappel erahnen. Es ist so ziemlich genau das Gegenteil vom Nietzelgrund. Kein enger Wald, kein Bach, der führt. Stattdessen gibt es Weite, Himmel, Stadt und Natur gleichzeitig. Das mächtige Band der Elbe zieht sich ruhig durch die Landschaft. Die Häuser wirken plötzlich klein und alles bekommt Abstand. Hier bekomme ich immer so ein, ah, so sieht das von oben aus, Gefühl. Ganz eng begleitet mit dem, ich bleib nur noch kurz hier sitzen, bis die Sonne untergegangen ist, Gefühl. Benannt ist der Ort übrigens nach der Frau des Dresdner Malers Woldemar Hottenroth, der viele Jahre unweit entfernt in Papritz lebte. In den letzten Jahren wurde dort auch immer wieder etwas verändert. Eine Treppe erneuert, wieder eine ruhige Parkbank aufgestellt. Man hat einen herrlichen Rundblick über Laubegast, Tolkewitz und darüber hinaus über die ganze Stadt. Manchmal muss man nur ein Stück höher gehen, um zu sehen, was schon alles da ist. Verbinden kann man den Ausflug übrigens auch mit einem Besuch in Pillnitz oder einem Spaziergang durch den Wachwitzgrund. Übrigens gibt es auch in Dresden einen kleinen, aber immerhin gibt es einen, Rhododendronpark. Der ist auch ganz in der Nähe. Der Fernsehturm ist immer noch nicht öffentlich begehbar. Es gibt immer wieder Initiativen, die das fordern, aber es wurde bisher kein tragfähiges Konzept vorgelegt. Von der Weite und vom Blick bleiben wir erstmal oben, wechseln aber die Landschaft. Es wird noch ein bisschen epischer. Das nächste Ziel führt uns ins Zittauer Gebirge, zum Kloster Eubin. Ein Ort, der wirkt, als hätte man ihn ein bisschen zu dramatisch geplant und dann einfach genau so gebaut. Die Ruine von Burg und Kloster erheben sich auf einem Sandsteinfelsen, der fast wie ein Bienenkorb aussieht. Schon von unten wirkt das Ganze ein bisschen unwirklich. Und oben wird es nicht weniger. Wehrmauern, Tore, alte Gebäude, heute nur noch als Reste erhalten. Aber genau das macht den Ort auch wieder auf seine ganz eigene Weise besonders. Ich lief durch die Anlage und hatte ständig das Gefühl, als würde jemand um die Ecke kommen, der eigentlich hier gar nicht mehr lebt. Und die Geschichte dahinter ist ziemlich lang und natürlich auch wieder bewegend. Im 14. Jahrhundert wurde die Burg ausgebaut, später kam dann das Kloster hinzu. Unter Karl IV. Wurde Eupin zu einem religiösen und kulturellen Zentrum der damaligen Zeit. Über 200 Jahre lebten hier Mönche und Burgbewohner nebeneinander, bis Kriege, Reform und Brände den Ort langsam den Verfall brachten. Schließlich passierte etwas, was an solchen Orten und auch an den Orten, von denen ich heute schon gesprochen habe, immer wieder passiert, aber auch etwas, was ich mag. Die Natur hat sich alles zurückgeholt und genau dadurch wurde Eupin viel später wieder interessant. Für Künstler, für Maler, für Menschen, die genau diese Mischung aus Ruine und Landschaft gesucht haben. Und heute ist es genau das. Ein Ort zwischen Geschichte, Verfall und Schönheit. Wenn du schon einmal da bist, dann solltest du auch unbedingt noch einen Abstecher machen zum Aussichtsturm auf dem gegenüberliegenden Berg. Der Hochwallturm liegt etwa 1 Kilometer entfernt. Über 130 Stufen geht es nach oben und dann stehst du da und schaust über das Zittauer Gebirge bis nach Tschechien hinein. Und natürlich siehst du auch das Kloster Eupin. Die Brüstung am Turm ist übrigens, sagen wir mal, sportlich niedrig. Ich habe mich sehr bemüht, das auszublenden und die Aussicht zu genießen, aber dann stand da auch noch ein Funkmast, der die Sache wirklich eng gemacht hat. Was ich übrigens an diesem Tag nicht geschafft habe, war mir die Stadt Eupin selbst anzuschauen. Die kleinen, mittelalterlichen wirkenden Straßen, Umgebindehäuser, Cafés, das alles habe ich nur im Vorbeifahren und auf Bildern gesehen, hätte es mir aber gerne live angeschaut. Aber ganz ehrlich, das ist kein Minuspunkt, sondern eher ein Grund, um nochmal wiederzukommen. Eupin ist auch kein Ort, den man mal eben abhakt. Es ist eher ein Ort, bei dem man merkt, dass eigentlich ein Tag gar nicht reicht. Und auch so eine Kurzbeschreibung reicht nicht wirklich, um alles zu erzählen, was ich zu sagen hätte. Deswegen, wenn du Lust und Muße hast, hör doch mal in Folge 6. Da erzähle ich dir mehr Details und mehr vom Kloster, der Burg und dem Aussichtsturm. Ich habe nämlich dazu schon mal eine ganze Folge gemacht. Nach so viel Geschichte, Ruinen und Natur wird es jetzt anders. Größer, schwerer, beeindruckend auf eine ganz, ganz, ganz andere Art. Der Bergbautechnikpark südlich von Leipzig ist kein Ort, an den man fährt, weil er klassisch schön ist, sondern weil er zeigt, was möglich ist. Im Guten und im Schwierigen. Es ist kein Museum, wie man sich ein Museum vorstellt. Es ist ein offenes Gelände mit Maschinen, die einfach stehen geblieben sind. Dich erwarten riesige Schaufelradbagger, Förderanlagen, Technik, die früher ganze Landschaften umgewälzt und verändert hat. Und wenn ich riesig sage, dann meine ich wirklich riesig. Man fühlt sich sofort klein, während man unter den Maschinen entlangläuft und von unten in ihr Inneres schauen kann. Das ist wirklich kein Ich-gehe-mal-durch-eine-Ausstellung-Gefühl. Es ist dieses Okay, das ist größer als ich dachte-Gefühl. Sogar von der nahen A38 aus sieht man die riesigen, in Dauerschlaf versetzten Maschinen bereits von Weitem. Das ganze Areal gehört zum Leipziger Neuseenland. Es ist genau diese Region, die nach und vor allem durch den Braunkohleabbau komplett verändert wurde. Früher Tagebau, Braunkohle, die Angst, welcher Ort als nächstes untergehen wird. Heute Seen, Erholung, eine neue Landschaft. Der Technikpark ist quasi das Erinnerungsstück an das, was vorher war. Es gibt auch eine Karte der verlorenen Orte im Park. Die Orte, die dem Abbau weichen mussten. Als ich das sah, war es einer der Momente, die mich irgendwie sehr beklommen gemacht haben. Ich musste an mein Studium zurückdenken, an eine Kommilitonin. Ich glaube, sie hieß Heidi, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Sie hat ein Buch gestaltet, genau über diese Orte, über die Menschen, die darin gelebt haben, bis sie aufgrund des Braunkohleabbaus umsiedeln mussten. Ich weiß noch, dass dieses Thema damals öfter in Abschlussarbeiten vorkam und dass einige Dozenten irgendwie irgendwann ein bisschen genervt davon waren. Warum brauchen wir denn noch eine Aufarbeitung von diesem Thema? Ich erinnere mich auch noch genau an Heidis Gesicht. Sie hatte das Thema gewählt, weil es ihr wichtig war. Vielleicht war sie auch selbst betroffen, das kann ich leider auch nicht sagen. Und damals konnte ich diese Verbindung, die sie hatte, aber auch noch nicht spüren. Und dann stand ich halt dort, genau vor dieser Karte. Und plötzlich war es halt da. Mir wurde klar, dass der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gar nicht so weit weg davon lag und den es hätte auch treffen können. Manche Orte zeigen dir halt nicht, wie schön die Welt ist, sondern was wir aus ihr machen. Und genau das siehst du eben hier, aber auch nicht nur im Technikpark, sondern auch direkt daneben, wo die neue Geschichte beginnt, im Leipziger Neuseenland. Denn wenn du einmal hier bist, dann schau dir auch unbedingt an, was aus diesen kahlen, kargen Gruben geworden ist. Nimm dir einen Moment Zeit, setz dich ans Ufer, unternimm eine Schifffahrt, pack deine Inliner ein oder dein Fahrrad, vielleicht auch dein Sub, fahr raus aufs Wasser und schau nach unten. An manchen Stellen stehen sie nämlich noch. Die Bäume, unter der Wasseroberfläche. Und ich sag's dir ganz ehrlich, mich hat's da auch wieder ein wenig arg gegruselt. Dieses Stille, dieses Versunkene. Und gleichzeitig ist da aber Leben, Bewegung, Menschen, die baden, lachen und unterwegs sind. Es ist dieser Kontrast, der das Leipziger Neuseenland eben auch besonders macht. Und hier siehst du nicht nur, wie Landschaft verschwindet, sondern auch, wie eine neue entsteht. Und dann gibt es da noch einen Ort, den man wahrscheinlich auch nicht auf einer Liste mit Frühjahrsausflügen erwarten würde. Wahrscheinlich denkst du dir auch, warum sollte ich gerade da hinfahren? Und das ist eigentlich schon ein ganz guter Grund, um hinzufahren. Schwarze Pumpe ist kein Ort zum Durchatmen. Es ist ein Ort zum Hinschauen. Und es ist wirklich kein klassisches Ausflugsziel und auch nicht sonderlich einladend. Es hat Industrie, Kraftwerk, Energieerzeugung, große Anlagen, Schornsteine, Rohrsysteme. Man sieht, woher die Energie kommt, auf die wir auch so sehr angewiesen sind. Hier wird die Landschaft genutzt. Selbst der Name klingt nicht mal besonders einladend. Und ehrlich gesagt, das ist es auch eigentlich nicht. Hier geht es nicht um Ruhe, um ich setze mich kurz hin. Hier geht es darum zu sehen, was wir als Menschen tun und was daraus entsteht. Ich habe irgendwann mal eine Doku über die Geschichte von Schwarze Pumpe gesehen, so wie es früher war. Über die dreckige Braunkohle, über das, was es kostete, Energie zu erzeugen und auch hier wieder Orte, die verschwunden sind. Viel davon ist in meinem Kopf hängen geblieben, auch wenn ich das nicht greifen konnte, bis ich mal wirklich dort war. Oben in einem der Türme gibt es einen Aussichtspunkt und eigentlich war das der Grund, warum ich dorthin wollte. Alles andere war Zugabe. Aber der Ort ist natürlich noch mehr und vor allem auch spannend. Schwarze Pumpe liegt in der Lausitz, einer Region, die ähnlich wie das Leipziger Neuseenland stark vom Braunkohleabbau geprägt ist. Und Schwarze Pumpe steht sinnbildlich für eine Region, die über Jahrzehnte vom Tagebau geprägt wurde. Für Energiegewinnung, für Veränderung, für Eingriffe, die man nicht übersehen konnte. Im Gegensatz zu Leipzig ist der Wandel hier noch nicht abgeschlossen. Vieles läuft noch. Hier sieht man Gegenwart, nicht nur Vergangenheit. Da bekommt das Ganze etwas Futuristisches, fast wie aus einem Science-Fiction-Roman. Der Ort ist halt wirklich nicht klassisch schön im eigentlichen Sinne. Es ist laut gedacht, groß, technisch und ein bisschen rau, aber irgendwie auch faszinierend auf eine ganz eigene Art. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben und gerade bei Dämmerung oder nachts mit Beleuchtung. Falls du hinfahren willst, fahr vielleicht nicht direkt hin oder fahr danach noch an einen der anderen Spots, von denen ich dir erzähle. Am Felixsee gibt es einen Aussichtsturm. Von dort aus siehst du das Kraftwerk Schwarze Pumpe und das Kraftwerk Boxberg. Da wird die Größe und die Dimensionen und die Eingriffe in die Natur noch viel greifbarer. Vom Turm am Schweren Berg in der Nähe von Weißwasser sieht man nur Boxberg, aber die Eingriffe werden hier durch den Braunkohleabbau nochmal deutlicher und klarer. Gleichzeitig ist von den Türmen aber auch etwas mehr Abstand vorhanden, zwangsläufig. Ich stand da oben mit Blick über Wasser, Wald, Landschaft und am Horizont war die Industrie. Es wird auch da irgendwie klar, es ist kein Widerspruch, es ist halt Realität, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden. Und zwischen den Kraftwerken sind inzwischen auch Windräder in die Höhe gewachsen. Aber ich schweif ab. Schwarze Pumpe. Dieser Ort wurde geplant, gebaut und genutzt. In den 1950er Jahren war es einer der größten Energiekomplexe der DDR. Das einzige Ziel war es, die Energieversorgung zu sichern. Braunkohle wurde hier nicht nur verbrannt, sondern auch veredelt, zu Briketts gepresst, als Gas oder als Koks weiterverarbeitet. Das Ganze lief damals unter dem Namen Gaskombinat Schwarze Pumpe und war einer der wichtigsten Energiestandorte der DDR. Dort, wo Industrie ist, sind auch Menschen. Tausende Arbeiterinnen. Ganze Wohnsiedlungen entstanden. Ein Ort, der komplett auf diese Anlage ausgerichtet war und in entgegengesetzter Windrichtung lag. Und das ist die Kehrseite. Die massive Umweltbelastung, Luftverschmutzung, die Landschaftszerstörung durch den Tagebau. Diese Fakten waren damals schon bekannt, aber zweitrangig. Energie war wichtiger. Nach 1990 kam der Einschnitt. Viele Anlagen wurden stillgelegt, Arbeitsplätze gingen verloren, ganze Strukturen brachen weg. Es war der klassische Strukturbruch in der Lausitz. Aber Schwarze Pumpe verschwand nicht. Heute ist Schwarze Pumpe nach wie vor ein Energiepark mit modernen Anlagen. Der Fokus liegt auf Effizienz und neuen Technologien. Die Vergangenheit, und ich sag's ganz ehrlich, ist trotzdem hier und da noch sichtbar. Auch wenn es kein Ort ist, den man klassisch anschaut, man kann ihn genau dafür besuchen. Es werden Führungen angeboten. Man kann sehen, wie sehr die Gesellschaft noch von dieser Energie abhängig ist und dass der Wandel doch funktioniert. Aber nicht sofort. Was ich von dort mitgenommen habe, ist, dass nicht jeder Ort schön sein will. Manche sind einfach ehrlich. Zum Abschluss für den letzten Spot geht es noch einmal dahin, wo es in meinen meisten Folgen irgendwie immer hingeht, in die Natur und auch dorthin, wo wir diese Folge angefangen haben, nämlich in die Sächsische Schweiz. Die Klassiker kennst du bestimmt, ebenso wie ich sie kenne. Die Bastei, den Lilienstein, die Festung Königstein, den Carola-Felsen, den kleinen Winterberg. An dieser Stelle hör gerne nochmal in meine letzte Folge von meiner Lieblingswanderung. Das sind Orte, die bestimmt jeder schon mal gesehen hat und wenn nicht mindestens ein Bild davon kennt. Und ja, diese Orte sind nicht ohne Grund so bekannt. Sie sind beeindruckend. Immer wieder. Ich stehe auch immer wieder da und staune. Aber die Sächsische Schweiz ist natürlich viel mehr als ihre Hotspots. Wenn du ein Stück weiter gehst, tiefer eintauchst, ein bisschen suchst oder falsch abbiegst, findest du Orte wie den höchsten Tafelberg der Region, den Zirnstein. Das wird, glaube ich, die übernächste Folge laut meiner Planung. Und witzigerweise steht auf dem Zirnstein eine Triangulationssäule. Was es damit auf sich hat, bleibt dran. Hör die nächsten Folgen. Es gibt außerdem eine steinerne Katze auf dem Katzsteinfels oder dem Spitzstein oder es gibt die Lichterhöhlen, die auch sehr beeindruckend sind. Diese Orte sind nicht so laut, sie sind nicht so voll. Und es sind Orte, die nicht auf jeder Liste stehen. Aber es sind Orte wie alle anderen Orte, die besonders sind. Und die Sächsische Schweiz ist eben kein Ort, den man schnell abhakt. Sie ist ein Ort, den man immer wieder neu entdeckt, mit jedem Weg, mit jeder Abzweigung, mit jedem Tag, an dem das Licht ein bisschen anders fällt und der auch die bekannten Spots immer wieder anders aussehen lässt. Und die Sächsische Schweiz ist ein Nationalpark, ein geschützter Raum, ein Stück Landschaft, das nicht dafür da ist, um perfekt auszusehen, sondern um einfach zu sein. Sandstein, der sich über Millionen Jahre geformt hat. Felsen, die plötzlich aus dem Wald wachsen, Schluchten, Wege, Stufen, die sich durch die Landschaft ziehen und Wälder, die sich öffnen zu einem Ausblick, den man an diesem Ort nicht erwartet hat. Und mittendrin du oder ich oder Gedanken, die vorausrennen oder hinterherlaufen und am Ende doch stets wieder bei uns sind. Das ist das Besondere hier. Man schaut nicht nur drauf, man geht nicht nur hindurch, man wird ein Teil davon. Man geht, man bleibt stehen, man lässt Blicke schweifen und Gedanken. Und selbst dann bist du gefühlt immer noch nicht fertig. Zumindest ich bin es nie. Denn Sachsen hat ja auch noch das Erzgebirge, den Fichtelberg, die Greifensteine und all die anderen Orte, die genauso ihre eigene Geschichte erzählen. Du musst dich also nicht entscheiden. Du musst einfach nur losgehen. In diesem Sinne gehen wir jetzt erstmal los und in 2 Wochen, bis die nächste Folge dann hoffentlich wieder pünktlich online kommt, bleiben wir dort, wo wir aufgehört haben. Auf einer Wanderung durch die Sächsische Schweiz. Entweder Gorisch-Papststein oder Zirnstein. Das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Aber weil ich es schon angeteasert habe, vielleicht der Zirnstein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne ein bisschen Liebe da. Ein Like, ein Kommentar oder schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram auf imkopfweltenbummlerin. In diesem Sinne, bleib neugierig, frohe Ostern und bis bald bei Nah, Weit, Weg.